Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mein Gesprächspartner heute ist der ehemalige Spitzenschwimmer Christoph Schwarz. Er ist der Chef der niederösterreichischen Agentur Bestzeit Sport und Promotion GmbH, die Challenge St. Pölten ausrichtet. Am 30. Mai in wenigen Tagen startet dort ein internationales Feld von 1.700 Athletinnen und Athleten, darunter 140 Profis. Und ich muss gestehen, ich war da lange sehr, sehr skeptisch, ob das in heutigen Zeiten alles so seinen Sinn hat. Aber Christoph hat mir da einen ganz guten Einblick gegeben. Ich habe mit ihm gesprochen über die Geschichte des Rennens, das ja früher mal ein Ironman war, welche Bedeutung das Ganze in Österreich und auch international hat, wie er das Profifeld in diesem Jahr einschätzt und wie ein Triathlon unter Corona-Bedingungen sicher stattfinden kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und allen, die nächste Woche in St. Pölten starten. Passt auf euch auf und habt einen spannenden Wettkampftag. Christoph Schwarz, schön, dass wir uns sehen. Du hast sicher alle Hände voll zu tun in diesen Tagen. Es ist noch etwas mehr als eine Woche bis zum Start der Challenge St. Pölten. Es ist ja gewissermaßen eine Premiere, auch wenn keine Veranstaltungspremiere für dich. Wie geht es dir? Wie ist die Lage?
Es ist sicherlich aus mehreren Gründen eine Premiere, nicht? Erstens einmal starten wir erstes Mal die Challenge St. Pölten hier. Ja. Dann ist es auch eine der Premieren, weil ich glaube, es war sonst noch kein Großsport-Event in Österreich. Sozusagen ist auch das eine Premiere. Und wir fiebern dem Ganzen schon sehr angespannt, also quasi an das Wettkampfwochenende. Wir haben gestern mit dem Aufbau begonnen. Und ja, es läuft aber alles ziemlich nach Plan. Es gibt ja doch schon Routine.
Ja, die Challenge St. Pölten unter diesem Namen sollte ja im letzten Jahr Premiere feiern. Vor zwei Jahren war es noch der Ironman 70.3 St. Pölten und dann gab es kurz nach dem Rennen die Meldung, wir wechseln die Farbe. Ja, wir werden jetzt Challenge. Wie kam das dazu?
Ja, wie kam das dazu? Das ist immer wie manchmal in einer langen Ehe. Ja, man lebt sich halt dann irgendwann vielleicht auseinander und es war nicht, wir sind ja 2007 quasi, wir haben uns 2006 beworben für das erste Mitteldistanzrennen von Ironman unter dem Namen 70.3 und haben dann den Zuschlag gekriegt und waren dann 2007 quasi Austragungsort gemeinsam mit Wiesbaden. Das waren ja die ersten beiden Rennen. Und dann hat es eine rasante Entwicklung genommen. Ich kann mich erinnern, 2007 hat es zwei Rennen gegeben, dann 2008, drei Jahre lange Zeit waren wir das erste Rennen überhaupt immer auf europäischem Festland über die 70.3-Distanz. Und wenn man jetzt schaut, 2019, glaube ich, waren vor unserem Rennen schon 15 oder 16 andere Rennen über diese Distanz. Also Ironman hat eine großartige Entwicklung genommen und auch sehr viele Veränderungen. Damals, wie wir gestartet haben, war das ja noch in Form eines Lizenzierungsverfahrens. Da hat die Lizenz damals im Kärnten gehabt, Stefan Petschnik, Helge Lorenz, über den Ironman in Klagenfurt. Und wir haben uns da anhängen können und dann hat es halt einen Verkauf gegeben. Dann ist es noch einmal verkauft worden. Es sind andere Eigentümer geworden und es haben sich auch die Rahmenbedingungen verändert. Und es war halt dann 2019 an der Zeit, das war unser letztes Rennen mit gültigem Vertrag. Und dann wäre es eben darum gegangen wieder, wie können wir zusammenarbeiten, wie schauen die Rahmenbedingungen aus. Und es geht nicht immer nur ums Geld, weil das wird dann oft so kolportiert in der Szene. Es ist immer nur das Geld das Thema. Es geht einfach dann um das Wohlfühlen, wenn man so viele Jahre etwas veranstaltet. Man kriegt auch Eigenheiten, die dann vielleicht nicht mehr zum Gesamtkonzept der anderen passt. Ja. Mhm. Aber immer sagen, wir sind wirklich, soweit es geht, bei einer Trennung im Guten auseinandergegangen. Ja. Und das passt für uns jetzt sehr gut.
Wie hat die Szene das damals aufgenommen in Österreich, speziell in Niederösterreich bei euch?
Unterschiedlich. Das ist, wir sind natürlich zu unseren Partnern gegangen, unseren langen Partnern, den Sportlern Niederösterreich und der Stadt St. Pölten, haben sie informiert, dass es diese Situation eintreten könnte und ob sie quasi mit an Bord bleiben, wenn wir quasi als Challenge durchstarten. Es hat natürlich auch die Überlegungen gegeben, dass wir überhaupt das Rennen als Triathlon St. Pölten oder die St. Pöltener Mitteldistanz, wie immer, ja, organisieren, komplett eigenständig. Aber wir haben dann Gespräche geführt, auch mit dem Civi, ja, und das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass wir uns mit dem System und mit den Rahmenbedingungen der Challenge dann sehr angefreundet haben und haben das dann so umgesetzt und gesagt, okay, wir machen das gemeinsam. Und Ihr wisst ja, oder du weißt ja ganz genau, es gibt dann zwar so Marken polarisieren immer. Ironman ist natürlich groß und stark und sind letztendlich auch die Treiber der Szene. Darum, Gott sei Dank, schaut es heuer so oder jetzt so aus, ja, weil Ironman hat da sehr viel investiert und gemacht dafür. Und da profitieren alle mit. Und da gibt es halt immer viele, die dann eher zu dem Kleineren halten. Ja, aber wenn man dann schaut, ich glaube, es gibt genug Athleten, die dann, das heißt genug, alle Rennen von Ironman sind eigentlich ausverkauft. Also das funktioniert schon sehr gut. Ich denke, es ist Platz für beide.
Ironman hat ja auch relativ schnell reagiert damals, den 73 Graz ins Leben gerufen. Da habt ihr sicher mit gerechnet, dass sowas kommt dann, oder?
Es war immer so, dass es immer ein Vorbereitungsrennen geben soll für das Rennen in Klagenfurt, wo die Österreicher halt auch die Chance haben, in erster Linie die Österreicher, dass sie sich vorbereiten auf die Langdistanz, den Saisonhöhepunkt für viele. Und es war ja ein Rennen von Ironman im österreichischen Rennkalender eingeplant in dieser Zeit. Ja. Und somit war das für mich klar. Und es gibt ja sonst andere. Wir haben ja Links dann einmal, die ungefähr an dem Wochenende sind von uns oder ein, zwei Wochen vorher oder nachher. Also das war zu erwarten.
Ja, dann sollte es 2020 zur Premiere kommen. Wir wissen alle, 2020 war ein sehr schwieriges Jahr für den Triathlon-Sport, für den Triathlon-Zirkus, für das Triathlon-Business. Wie ist es euch ergangen mit dem ersten Rennen, was nicht stattfinden konnte? Gerade in dieser Situation, Label gewechselt und die Absage war dann irgendwann da.
Ja, war natürlich extrem bitter für uns, weil wir wollten uns natürlich beweisen, wir wollten den Athleten, die zu uns kommen, beweisen, dass sich ja an dem Rennen selbst, an den handelnden Personen nichts geändert hat, dass die Qualität die gleiche ist, dass die Strecke die gleiche ist und und. Ja. Und das hätte man halt gerne mal erledigt gehabt, dass diese Zweifel dann beseitigt sind. Und dann wäre es vielleicht besser gewesen dann in den nächsten Jahren. Aber so ist halt durch Corona, sind ja nicht nur wir die Leidtragenden gewesen, waren ja alle, die darunter gelitten haben in allen Bereichen. Aber es war immer da für uns dann eigentlich sehr angenehm, dass wir für uns relativ rasch selbst entschieden haben, welchen Weg wir einschlagen. Ja. Und wir haben dann sehr schnell reagiert, haben gesagt, okay, das Rennen kann nicht stattfinden und haben uns da mit den Behörden abgestimmt im Vorfeld und waren dann eigentlich dann relativ bald, haben uns da mit einem Video an die Athleten gewandt und haben ihm angeboten, entweder das Startgeld zurückzubezahlen oder eben wer möchte und wer uns vertraut, ja, und die Treue hält, das war für uns auch ganz wichtig, haben halt knapp über 700 Athleten gesagt, okay, wir lassen das Startgeld bei euch und wir switchen quasi in das Jahr 2022, was für uns ganz wichtig war, was auch, ich sage einmal, das Überleben des Rennens dadurch möglich gemacht hat. Und ich glaube, das ist damals, ist sehr gut angekommen bei den Athleten.
Du firmierst ja jetzt nicht als Chef der Challenge St. Pölten im ersten Sinne, sondern es steht immer Bestzeit Sport und Promotion GmbH darunter. Habt ihr noch mehr Eisen im Feuer, noch mehr Rennen, die ihr veranstaltet?
Genau, wir haben ja 2003 begonnen mit der Olympischen Distanz in St. Pölten. Witzigerweise damals schon unter dem Namen Triathlon Challenge St. Pölten.
Okay, ja.
Und sind dann 2007 haben wir den ersten Ironman 70.3 organisiert und der Veranstalter, die Firma, die dahinter gestanden ist, die dann auch Partner war von Ironman, das war ja immer die Firma Bestzeit. Wir kommen, sehr viele von uns, so wie ich und der Jürgen, also alle meine Partner, kommen vom Schwimmen, ja, und da war halt immer irgendwo die Bestzeit, war halt das, nach dem haben wir gestrebt, ja, und so hat sich dann eigentlich der Name der Firma ergeben, ja, und das seit dem Zeitpunkt, seit 2000, gibt es die Firma so.
Ja, ich erinnere mich noch, wir haben uns auf Hawaii, glaube ich, mal unterhalten über große Schwimmwettkämpfe, die man ja irgendwo mal nach Europa holen könnte. Wissen aber, dass solche Unternehmen wie die FINA oder das IOC noch schwerer zu handeln sind, wahrscheinlich als Challenge und Ironman zusammen.
Ja, ist nicht einfach, ja, und wir haben halt da überlegt, dann eventuell auch so eine Masterserie aufzubauen oder was auch immer, oder eben auch es war immer die Idee, dann noch den nach dem Großwettkampf, zum Beispiel nach Weltmeisterschaften, dann die Topathleten in so einen, wie soll ich sagen, so wie die Golden League bei der Leichtathletik, ja, dass man sowas aufbaut. Aber eben die FINA ist natürlich auch schlau, da gibt es schlaue Köpfe und die haben das mittlerweile alles selber auch gemacht. Und ich muss aber sagen, wenn man die Entwicklung des Schwimmsports anschaut, wir haben damals einmal, zweimal im Jahr, eigentlich nur einmal im Jahr den Großwettkampf gehabt, ja, und sonst sind wir in der Versenkung halt irgendwo in den Trainingsbecken gewesen, ja, und man hat 20 Jahre nichts gehört von den Schwimmern. Und das ist wirklich professionell. Und wenn man schaut, jetzt der Budapest BD professionell das übertragen, ja, mit Video-Walls und alles. Also Schwimmsport, glaube ich, ist einer der Sportarten, der wirklich die tollste Entwicklung gemacht hat in den letzten 15 Jahren. Ja,
ja, also ihr wart quasi so Vordenker für solche Systeme wie die International Swimming League, ISL, die jetzt seit dem letzten Jahr läuft und sowas.
Ja, ja, genau, ja.
Ja, aber zurück zum Triathlon. Das Mitteldistanzrennen in St. Pölten, historisch betrachtet jetzt, welchen Stellenwert hat das so insgesamt im Triathlon-Geschehen in Österreich?
Naja, in Österreich, wir waren immer das größte Rennen über die Mitteldistanz in Österreich. Jetzt haben wir einen sag ich mal, mit Graz natürlich ein zweites Rennen in Österreich, das dann auch noch größer sein wird wie unseres. Ja, aber ich glaube, der Stellenwert war immer sehr groß. Und ich bin überzeugt, dass wir sehen ja das ja jetzt an den Anmeldezahlen, dass die Athleten schon noch sehr wohl wissen, was sie in St. Pölten erwarten und was wir quasi bieten können. Es ist in der Bevölkerung ganz groß angeschrieben. Ja, also wir merken das jetzt da, wie wir da halt begonnen haben zu überlegen, können wir das Rennen machen oder nicht. Ja, also es waren die zuständigen Behörden, die Ministerien haben alle gesagt, wir wollen unbedingt schauen, dass es die Challenge St. Pölten gibt 2021. Und wenn das dann nicht der richtige Stellenwert auch gegeben wäre, dann wäre da vielleicht auch das Engagement der Behörden und so weiter nicht gegeben gewesen. Ja. Und somit sage ich, wir sind der Meinung, dass es immer eine große Bedeutung gehabt hat. Der Triathlon-Verband hat uns jetzt extrem, der österreichische extrem unterstützt, damit wir das Präventionskonzept durchbringen. Und wir stellen an uns selbst einen hohen Qualitätsanspruch und wollen das dann in wirklich an oberster Stelle den Athleten stellen. Und ich hoffe, dass die Athleten nächste Woche das dann auch wirklich hautnah erleben, dass sie selbst quasi unser Gast sind und dass wir alles tun, damit sie sich wohlfühlen und dass sie ein tolles Rennen haben.
Ja, was zeichnet das Rennen aus? Warum starten jedes Jahr so viele Athleten in St. Pölten?
Ja, ich denke, also wir haben ja, jetzt sage ich mal, wenn man von der Wettkampfstrecke spricht, ja, das ist ja immer das Wichtigste, ja. Also wir schwimmen ja in zwei Seen, das macht es einmal schon einzigartig. Ja. Es gibt noch ungefähr 1000 Meter diesen Landausflug über die Brücke vorbei an den Zusehern, von denen es heuer leider auch weniger geben wird. Aber in normalen Jahren ist das immer dann so ein bisschen ein Hexenkessel, wenn sie da über die Brücke laufen, dann geht es in den zweiten See. Und nach dem Schwimmen geht es dann gleich einmal auf die Autobahn. Wir haben da die Autobahn für 25 Kilometer gesperrt und da fahren sie quasi Richtung Wachau. Und wenn sie dann von der Autobahn runterkommen, ist wunderschöne Landschaft, Weltkulturerbe Wachau, jeder oder sehr viele werden das kennen. Und ist auch eine sehr abwechslungsreiche und sehr attraktive Strecke. Also ich glaube, es ist schon wichtig im Triathlon-Sport, weil es sind ja trotzdem drei Einzelsportarten und es soll jeder Athlet in seiner Top-Disziplin dann auch die Chance haben, sich in Szene zu setzen. Und wir haben zwar kräftige Anstiege dabei, es gibt dann auch Abfahrten, wo ich sage, wenn ein guter Radfahrer dabei ist, kann der da die eine oder andere Minuten rausholen. Und ich glaube, das ist dann auch wichtig, ja, dass es eben nicht nur geradeaus geht, sondern dass es halt abwechslungsreich ist. Und beim Laufen bewegen wir uns dann also von dem Olympiazentrum, wo wir sind, ja, in die Innenstadt und dann wieder retour. Und das ist einmal von der Streckenführung her, glaube ich, ganz wichtig. Aber was auch, glaube ich, uns ausmacht, wir setzen halt auf Kontinuität. Wir haben mittlerweile, Gott sei Dank, haben wir 40 Teamleiter, ja, die diese 1500 Helfer am Renndorf koordinieren. Und ich sage einmal, von den 40 Teamleitern sind 25 Teamleiter mehr als 10 Jahre, ja, schon bei uns im Einsatz. Ja. Das heißt, wenn der Athlet kommt und fragt irgendjemanden mit einem Helfer-Shirt bei uns in St. Pölten, dann wird er eine vernünftige Antwort kriegen, weil die alle wissen, wo was ist, wo die Duschen sind, wo die WCs sind, wo man sich zum Registrieren anmelden kann und, ja. Also das ist, glaube ich, was das auch sehr wichtig ist und was von den Athleten geschätzt wird. Es gibt immer so Umfragen, früher bei Ironman auch, was ist das beliebteste Rennen, wo sind die beliebtesten Helfer oder die besten Helfer. Und da haben wir schon sehr oft irgendwo auch den ersten Platz, vor allem mit der Radstrecke, aber auch mit den Helfern, quasi sind wir da als Sieger vom Platz gegangen, was für uns ganz toll war. Und ich glaube, das macht das Rennen letztendlich auch aus, ja.
Wie ist die Verteilung der Athleten? Sind das eher Athleten aus dem Umfeld, aus der Wiener Gegend oder kommen auch viele aus dem Ausland? Und wenn dann, aus welchen Ländern?
Wir haben, wie wir begonnen haben, haben wir knapp 600 Athleten gehabt, und da, also 2007. Und da waren die meisten Athleten aus dem Süden Österreichs, aus dem Raum Kärnten und Steiermark, weil das war schon dem Ironman damals geschuldet. Ist das gut? Entschuldigung. Entschuldigung. Und da waren die Niederösterreicher ja als größtes Bundesland mit ganz wenigen Athleten nur vertreten. Mittlerweile ist Niederösterreich das größte Bundesland. Und wir werden heuer 650 Österreicher am Start haben. Ja. Haben aber insgesamt Teilnehmer aus 35 Nationen. Aus Deutschland werden 390 Athleten da sein. Und dann sind halt Italiener, Tschechen, Schweizer. So teilt sich das dann auf. Ja. Aber es ist immer so halbe, halbe Hälfte. International Hälfte Österreicher.
Ja, wie das Ganze bewerkstelligt wird unter Corona-Bedingungen, da reden wir später noch drüber. Du hattest erzählt, ihr vertraut da auf die Historie mit den Helfern, die schon viele Jahre dabei sind. Ist das tatsächlich sowas, jetzt wo ihr bei Challenge seid, wo ihr sagt, wir sind so das Rot der Mitteldistanz in der Challenge-Family hier im deutschsprachigen Bereich?
Ist fast ein bisschen vermessen, wenn man sich als solches bezeichnet, nicht? Weil man weiß, dass der Felix da in Rot seit vielen Jahren aufsteht. Aber ich sage, im Hinterkopf hätte ich schon, dass es vielleicht irgendwann einmal, dass ich sage, das ist das Pendant auf der Mitteldistanz zu Rot. Der Felix und ich tauschen uns sehr aus. Ich war logischerweise schon ein paar Mal beim Rennen. Und ich glaube, die Qualität des Rennens in Rot ist einzigartig. Und wenn wir es schaffen, dass die Athleten dann sehen, auf der Mitteldistanz gibt es was Vergleichbares, das wäre schon schön, wenn wir das irgendwann einmal schaffen würden. Ja. Mhm. Ich meine, wir haben ja, weil wir ja von Kontinuität gesprochen haben, oder eben auch, wir versuchen natürlich auch die Athleten immer wieder an uns zu binden. Ja. Also wir kontaktieren die mehrmals im Jahr, alle, die bei uns am Start waren, die Profiathleten auch. Ja. Und wir haben zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es das sonst noch wo gibt, aber wir haben einen eigenen Triathlon Walk of Fame, ja, also so ähnlich wie in Hollywood, ja, gibt es halt bei uns so Platten, die vor allem in der Innenstadt entlang der Laufstrecke quasi eingepflastert werden. Ja, das ist ja schon mal nicht selbstverständlich, dass eine Stadt das dann auch macht. Ja. Das sind halt Leute wie Philipp Osvali, der zum Beispiel dreimal gewonnen hat in St. Pölten und der heuer auch wieder kommen wird und in einer Staffel mit dem CWS Luftschick am Start sein wird. Ja. Also wir versuchen halt die Leute immer wieder zu holen. Da ist die Yvonne van Flerken ist auf dem Walk of Fame oder da, weiß ich nicht, Nils Frommholt, Bart Anu, also es sind ganz viele, die sich da schon verewigt haben und wenn sie dann wiederkommen, können sie halt auch bei ihrem Konterfei dann vorbeilaufen oder drüberlaufen, ja. Und ich glaube, dass das alles so Dinge sind, die es halt sympathisch machen und vielleicht auch uns ein bisschen einzigartig machen.
Ja, ja. Einzigartig, aber unter dem Dach einer Family, die Challenge Family, so firmiert ja der Zusammenschluss, sage ich mal, der ganzen Challenge-Rennen. Wie viel Familie ist da? Oder gibt es gemeinsame Konzepte, gemeinsame Auftritte? Oder seid ihr doch eher einzelne Veranstalter, die sich zusammen vermarkten?
Man sieht, dass unter diesen Organisationsformen ja das Rad ja auch nicht neu erfunden werden kann. Ja, ähnlich wie wir es gehabt haben damals bei Ironman, wo es diese großen Renndirektoren-Meetings etc. gegeben hat, so gibt es auch bei der Challenge. Wir treffen uns zumindest einmal im Jahr. Es gibt einen regelmäßigen Austausch. Man versucht natürlich auch Synergien zu schaffen, was das Branding und so weiter anbelangt. Ja, vielleicht Challenge-Sponsoren, die halt als Dachsponsoren da irgendwo fungieren, mit an Bord zu bringen. Also wir tauschen uns eng aus. Wir sind zum Beispiel mit der Belinda Granger in sehr engen Kontakt, was das Profi-Starterfeld anbelangt. Ja, also da ist meine Frau, die Petra und die Belinda, haben sich da um die Profis gekümmert. Und das ist auch wichtig, ja, dass da nicht jeder alleine quasi auf die Profis losgeht, sondern dass die dann das Gefühl haben, sie haben halt bei Ironman wahrscheinlich einen Ansprechpartner für Profis, sie haben bei der Challenge einen Ansprechpartner für Profis und da arbeitet man schon sehr eng zusammen und es ist halt einfacher, wenn man in diesem großen Verbund ist. Das war ja damals der Grund, warum wir uns für das entschieden haben. Also wenn man sagt, man tritt alleine auf am großen Markt, das war für mich sicher, also ich habe mich wohler gefühlt, wenn man irgendwo wieder in so einem Team dabei ist, ja.
Ja, wenn man jetzt in die jüngste Renngeschichte reinschaut, beginnend eigentlich mit Daytona noch im letzten Jahr, dann Miami, in diesem Jahr Gran Canaria, Riccione, jetzt St. Pölten, also die Challenge Family scheint ein ganz gutes Händchen zu haben, den Athleten Rennmöglichkeiten, die sie so lange vermisst haben, anzubieten. Ja, aber das Feld in St. Pölten ist, glaube ich, jetzt so ziemlich das größte Profifeld, was dann angetreten ist, wenn man mal von den amerikanischen Rennen absieht. Ja, die Athleten sind heiß wahrscheinlich.
Ja, die Athleten sind heiß. Ich meine, die trainieren jetzt seit vielen, vielen Monaten und haben eigentlich fast keine Chancen gehabt. Und es ist halt, ein Wettkampf ist was anderes wie Training. Ja. Und diese Härte, die Rennen, wo man sich gegenseitig pusht, ja, die haben sicherlich gefehlt 2020. Und das spielt uns natürlich jetzt in die Karten. Ja, wir haben, wie gesagt, wir waren immer bei den, wir haben immer geschaut, dass wir ein attraktives Profifeld haben. Nicht? Wir haben Leute da gehabt, wie den Chris McCormick zum Beispiel, ja, der sich mit dem Marino van Honacker oder dem Andreas Rellert super Duelle geliefert hat in St. Pölten. Ja, also wir haben immer geschaut, dass wir Top-Athleten haben, aber wir haben halt im Schnitt gehabt, also nicht zwischen 20 und 30 Herren und 15 bis maximal 20 Damen, die am Start waren. Ja. Und heuer haben wir knapp 140 Profiathleten am Start. Also wir haben 89 Herren und 35 Damen und das ist schon großartig. Und wir werden ja heuer erstmalig auch live im Fernsehen übertragen vom österreichischen, also vom ORF, was auch, ich finde, auch was für den Triathlon-Sport ganz wichtig ist. Wir haben uns so relativ bald einmal mit dem ORF getroffen und haben gesagt, das war halt ganz wichtig für die Szene und für diesen Sport, dass man ihn live quasi nach Hause bringt. Und wir haben jetzt 4,5 Stunden live aus St. Pölten übertragen und ich sage, da ist es halt notwendig, dass das dann auch ein spannendes Rennen ist. Es bringt nichts, wenn zwei Athleten mit 3 Minuten Abstand vorne quasi sich quasi das Rennen ausmachen und das verliert die Spannung. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass die Spannung bis am Schluss heuer nicht verloren gehen wird. Ja.
Ja, über die Spitze des Profifeldes sprechen wir gleich noch ausführlicher, aber in der Breite, wenn du sagst 140 Athleten oder 170 oder 140,
ja, 140.
140, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie groß euer Budget ist für den Profibereich, aber das kann ja für die allermeisten von denen nicht kostendeckend sein. Sie kommen aber trotzdem nach St. Pölten. Warum kommen die Profis?
Wir versuchen wirklich, also ich kann sagen, wir haben einen überwiegenden Teil der Athleten eingeladen und bieten denen auch die Möglichkeit, hier zu nächtigen. Ja. Wie gesagt, ich war selber Leistungssportler und ich weiß, dass es nicht einfach ist, ja, sich das ganze Jahr zu finanzieren. Ja. Und es gibt halt ein paar Top-Athleten, die sich's auch verdienen, ja, und die halt dann die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber viele sind halt zu Hause mit ihrem Trainer, müssen schauen, wie sie das ganze Jahr planen und finanzieren. Und ich denke, der Sport lebt trotzdem, natürlich leben wir von der breiten Masse und von den Athleten, von den Age-Groupern, die zu uns kommen, ja. Aber dass es dann Aufmerksamkeit gibt, dass die Sponsoren und dass man die Medien, ja, dann auf diese Rennen blicken, dafür braucht sie Profis, ja. Und wenn man denen da diesen Platz bietet, dann wird der Triathlon-Sport so nicht funktionieren, wie er jetzt funktioniert, meines Erachtens. Und darum gibt es ja immer von uns diese ausgesprochene Einladung. Wir haben es jetzt irgendwann einmal beenden müssen. Wir haben diese Zimmer, wir haben halt immer Zimmer geblockt für die Profis. Ja, wir haben dann immer eh nachbestellt und haben gesagt, du, es kommen nur ein paar. Aber wir sind jetzt wirklich am Limit und haben gesagt, okay, jetzt gibt es kein, jetzt können wir die nicht mehr einladen. Ja, aber sie dürfen gratis bei uns starten, alle. Ja, also das ist auch ein Entgegenkommen, wo man einfach sagen, okay, das ist es uns wert. Ja.
Ja, schauen wir rein ins Profifeld. Ja. Die große Meldung ist letzte Woche raus. Die Weltmeisterin kommt. Anne Haug startet, ja. Wieder genesen nach ihrer Corona-Erkrankung. Sie konnte ja in Miami nicht starten. Ja.
Ich meine, wir haben ja mit der, wie gesagt, wir haben einen Weltmeister, haben wir schon am Start gehabt, damals mit dem Chris McCormick. Und heuer ist es uns gelungen, die amtierende Weltmeisterin, eben die Anne nach St. Pölten, zu holen, gemeinsam mit dem Sebastian Kinle. Und das ist für uns ein Meilenstein. Und ich sage gerade für die Premiere, wir werden dann tolle Bilder haben. Ja, es wird natürlich auch hoffentlich das entsprechende Echo in den Medien geben, ja, wenn man so ein tolles Feld hat mit so Ausnahmeathleten. Und wir freuen uns riesig. Die Anne hat sich ja gezeigt, gemeinsam mit dem Sebastian, dass sie dann morgen bei unserer Pressekonferenz immer dabei sind und so. Also das ist ein sehr freundschaftlicher Austausch mit den beiden und für uns ist es natürlich super. Und ich denke schon, dass es auch für die Age-Grupper nicht schlecht ist, wenn man mal sieht, wie sie diese Top-Athleten dann vor dem Rennen vorbereiten und etc. Ja, und vielleicht gibt es dann die Chance, ein Interview oder ein gemeinsames Foto zu machen. Ja.
Wie weit ist wie nah kommen sich die Profis und die Age-Grupper bei euch? Wir kennen das ja, im Triathlon ist das immer viel, viel näher, als es bei, jetzt sind wir wieder beim Schwimmsport, wo es ja komplett zwei Welten sind oder in anderen Sportarten auch. Wie ist das in St. Pölten?
Also, ja, beim Schwimmsport, die treten halt immer als, da kommen halt immer irgendwelche Nationalteams, ja, da verstehen sie die Teams untereinander sehr gut, ja, aber da ist halt der Austausch zu den anderen dann auch vielleicht gar nicht so notwendig, ja, weil man mit seinen Kumpeln anreist. Die Triathleten sind halt sehr oft Einzelsportler, ja, und kommen reisen alleine an und wir versuchen die halt schon dann sehr rasch einmal zusammenzubringen. Wir haben dann nächste Woche am Freitag um 11 Uhr gemeinsame Pressekonferenz mit den Profiathleten. Es gibt dann so eine gewisse eine gemeinsame Abstimmung, das Race Briefing, das immer mit den Profis stattfindet. Also wir schauen schon, dass die dann auch am Rennwochenende dann zusammen auftreten.
Ja, ja. Wie wichtig ist es für euch, dass da auch Österreicher vorne mitmischen? Ja, Thomas Steger, wir haben über ihn gesprochen im Podcast auch die Tage. Der war so ein bisschen in der unterm Radar verschwunden. Ist er jetzt wieder da? Kann er den Sebastian Kienle ärgern?
Naja, in Regione hat er ihn ja nicht nur geärgert. Ja. In Regione hat er ihn ja dann sogar besiegen können. Aber ich denke, so wie der Sebastian ja gesagt hat, er braucht halt ein paar Rennen, ja, um dann wieder sein Top-Niveau zu erreichen. Und ich meine, Thomas Steger ist ein toller Radfahrer, aber ich glaube, der Sebastian auch und bei uns die Berge werden dem vielleicht dann auch liegen. Aber er läuft da sehr gut und es hat ihm wirklich leid getan. Also wir haben ja einmal mit dem Michi Weiß die Chance gehabt, dass ein Österreicher gewinnt. Ja. Aber 2019, der Thomas war so lange vorne, ja, der hat beim Radfahren dann einen Defekt gehabt, was ich weiß noch, mit der Bremse und trotzdem hat er es beim Laufen geschafft und war so lange vorne. Aber der Franz Löschke ist immer schneller geworden am Schluss und hat ihn dann am Ende dann leider Gottes für uns Österreicher geschlagen. Ja. Das war wirklich, ich glaube, 300 oder 400 Meter vor der Ziellinie hat er ihn erst überholt. Und der Thomas Steger hat natürlich gesagt, er hat da schon noch eine Rechnung offen mit dem Franz, der sich aber dann auch angenommen hat und auch kommen wird. Ja. Also ich sage, ist ja bei dem großen Start-Profifeld kann man ja einen Favoriten ganz schwer ausmachen. Es sind natürlich auf der Papierform welche und wir haben mit der Belinda gemeinsam halt eine Startliste erstellt, wo wir das Gefühl haben, ich meine, dass der Sebastian die Nummer 1 hat, das ist dann natürlich klar, ja, aber wie reiten wir die Athleten hinten dann? Und da wollen wir dem Thomas Steger mit der Nummer 2 schon auch der Öffentlichkeit ganz klar signalisieren, es ist aus Österreich jemand, dem Sebastian und allen anderen dicht an den Fersen, ja.
Ja, ja. Du hast den Namen eben erwähnt, bei Michi Weiß, da zuckt immer die Hälfte der deutschen Triathlon-Szene so ein bisschen zusammen. Wie ist das für euch als Veranstalter? Seid ihr froh, dass da jetzt ein Thomas Steger ist und es nicht mehr nur auf eine Person, die vielleicht ein bisschen umstritten ist, hinausläuft?
Wir sind froh. Wir waren froh, wenn wir noch mehr Österreicher am Start hätten, ja. Aber ich sage, jeder Mensch kriegt eine zweite Chance und ich glaube, das ist in allen Bereichen so und natürlich polarisiert man und ich denke auch, wenn man in der Vergangenheit solche Dinge hat, die halt aufgetaucht sind, dann wird es schwieriger und es ist auch in Ordnung, dass es schwieriger wird. Ja? Und dass man so, wenn man Fehler begeht, die dann nachher keine Folgen haben, wäre es auch nicht okay. Ja? Aber der Michi trainiert seit vielen Jahren ganz hart und ist ein ganz sympathischer Kerl mittlerweile, der all zu unseren anderen Rennen auch kommt, höflich ist und damit sehr respektvoll umgeht und weiß über seine Vergangenheit Bescheid. Und also wir sind froh, dass beide hier sind und viele andere auch noch.
Ja, was man ja erst in den letzten Jahren gesehen hat, ist, dass der Anti-Doping-Kampf in Österreich wirklich ernst genommen wird. Wie sieht das bei euch aus am Renntag?
Wir sind da natürlich in Abstimmung mit der österreichischen Dopingagentur, ja, die dann immer kommen. Wir haben aber schon vor vielen Jahren gemeinsam mit einem Medienpartner ja, eine eigene Doping-Kampagne noch gefahren, wo wir zusätzliche Proben gemacht haben, ja, wo wir auch im Altersklassenbereich immer wieder kontrolliert haben. Das ist damals sehr positiv aufgenommen worden. Jetzt wird heuer werden wieder nur quasi die ersten drei kontrolliert, plus halt immer dann stichprobenartig aus dem Profifeld. Ja. Aber ich denke, die Fairness und dass das dieser saubere Sport, es gibt keine Alternative dazu. Ja. Und dahinter stehen wir und werden alles tun dafür, dass es sauber bleibt. Ja,
ja, ja, wunderbar. Wenn man nach Österreich schaut, momentan bewegt sich ja einiges, vor allen Dingen bei den jüngeren Kurzstreckenathletinnen. Ja, wo kommt das auf einmal her, dass Österreich auf einmal international sehr konkurrenzfähig ist, wenn wir auf die kurzen Distanzen schauen?
Ja, also wir haben mit dem Robert Michelmeier einen ehemaligen sehr erfolgreichen Schwimmtrainer, der den Markus Rogan trainiert hat. Der Robert ist mit mir geschwommen damals in der Südstadt. Und ich glaube, dass der da schon einen großen Anteil hat. Natürlich müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen. Also ich glaube, dass der Robert einen guten Support hat vom österreichischen Triathlonverband und sehr viele Möglichkeiten bekommt. Und natürlich auch die Rennen, nicht? Wenn man schaut, wie halt immer Ironman, wie da die Berichterstattung war in Klagenfurt, auch in St. Pölten, man hat gesehen, dass man als Triathlet und ich sage, darum ist es auch wichtig, dass man diese Profiathleten am Start hat, damit die Jungen einfach ein Ziel vor Augen haben und sagen, ich möchte auch dorthin. Ja? Und das ist dann letztendlich der Grund, warum die Athleten dann anfangen, auch Triathlon intensiver und professioneller zu betreiben. Ja, es gibt ja mittlerweile sehr viele gute Trainer in Österreich, die das machen. Wir haben jetzt schon Leistungszentren. Wir werden in St. Pölten, wir werden in St. Pölten eine Traglufthalle bekommen für Schwimmen, ja, weil es halt ganz wichtig ist, dass wir Wasserflächen kriegen. Es gibt in Niederösterreich ein eigenes Triathlon-Leistungszentrum, die dann auch in Zukunft profitieren werden davon. Also ich glaube, da sind wir erst nicht am Anfang, aber auf einem guten Weg. Aber ich hoffe doch, dass wir da in den nächsten Jahren noch besser werden können. Und ja, und viele Top-Athleten irgendwann zu den Großwettkämpfen bringen.
Seid ihr schon im Kontakt mit denen, die jetzt auf der Kurzstrecke auf einmal so stark da sind, dass ihr sagt, ja, nächstes Jahr, da ist Olympia vorbei, da könnt ihr doch mal in St. Pölten mal eine Mitteldistanz ausprobieren?
Natürlich, ja. Versucht mal, den einen oder anderen zu motivieren, noch Olympia eventuell. Und ich bin da in Abstimmung mit dem Robert, ja, weil natürlich der Robert ist auch nicht interessiert daran, dass wir Sportler abwerben. Und ich glaube, in dem Alter, wo es halt möglich ist, auf der olympischen Distanz erfolgreich zu sein, dann sollen sie das auch machen. Aber dann versuchen wir schon, und wir stehen mit einigen in Kontakt, wo wir einfach versuchen, dann denen auch eine Möglichkeit zu bieten, dass sie sagen, sie gehen heute den Weg, dass es dann nur 10 Jahre vielleicht das Profi auf der Mittel- oder Langdistanz dann probieren. Ja.
Ja, ja. Gibt es da noch so ein gewisses Erbe von Kate Allen 2004, inzwischen 17 Jahre her, Olympiasiegerin in Athen, oder ist das eine andere Ära gewesen?
Ich fürchte, es ist eine andere Ära, ja. Also wir haben ja versucht, wir werden auch einen Co-Kommentator dann haben bei der Übertragung am Sonntag. Und da haben wir halt so geredet und dann habe ich ein paar Leute gefragt, na, vielleicht geht Ellen oder so, was denkt ihr davon? Und es ist leider Gottes so, die Zeit, ja, vergeht sehr schnell, und was 2004 war, wissen schon sehr viele nicht mehr. Und also die Zeit ist, glaube ich, vorbei, aber es gibt immer wieder neue und man muss jetzt an der Jetzt und hier und in der Zukunft orientieren, ja.
Ja. Ja, gehen wir ins Jetzt und Hier, ins Jahr 2021. Ihr seid die erste richtig, richtig große Veranstaltung auf dem Festland. 1700 Teilnehmer. Wie viele davon haben euch kontaktiert und gefragt, wie es denn mit dem Schwimmen aussieht?
Ja, war ein großes Thema. Ja, ich meine, es waren nicht doch viele Athleten. Wir haben ja das verlautbart, dass wir das Rennen durchführen zu einer Zeit, wo in Österreich und Deutschland ja gerade der große Lockdown wieder war.
Ja.
Und wir haben uns, wie wir uns da zuvor, halt, bevor wir das gemacht haben, halt abgestimmt haben und gesagt, na, die werden uns vielleicht, oder hoffentlich werden sie uns nicht wie verrückt erklären. Ja, weil wir jetzt sagen, in der Zeit reden wir davon, dass es ein Rennen geben wird Ende Mai. Aber wir haben uns halt mit den Experten in Österreich unterhalten und alle haben uns irgendwie unterstützt oder bekräftigt in der Meinung, dass sie gesagt haben, wir erzählen, die Zahlen gehen nach unten, ja, also dieses ganze Impfen und. Das wird dann, Gott sei Dank, irgendwann wird es wirken. Und jetzt merkt man ja, dass die Zahlen wirklich, also wir haben ja eine Zeit lang jetzt über 4.000, 5.000 bis zu 8.000 Neuinfizierte gehabt, jetzt waren es heute nur mehr 500, ja. Und man hat halt gelernt, damit umzugehen. Das war der große Unterschied zum letzten Jahr. Wir haben ja letztes Jahr nicht gewusst, stecke ich mir an, wenn ich auf der anderen Straßenseite gehe und ich treffe wen oder was muss ich tun? Ja, mittlerweile weiß man ja, wie man damit umgehen kann. Und auch unser Präventionskonzept läuft auf das hinaus. Und die Athleten waren natürlich dann alle grundsätzlich einmal sehr froh, dass es es gibt. Ja, aber ein paar haben halt schon gesagt, puh, ich bin jetzt 6 Monate nicht geschwommen, ja, wie werden wir das bewerkstelligen? Ja. Aber ich sage, die Triathleten, die das ein bisschen ernst nehmen, die wissen, dass sie halt an Land auch sehr viel machen können, damit man dann irgendwann relativ rasch wieder im Wasser seine Form erreicht. Und ob es jetzt 1-2 Minuten länger dauert für die 1900, ja, wenn es die Chance gibt, Wettkampf zu machen, glaube ich, wird es dann letztendlich dominieren. Und wir haben ja gemerkt, es haben ganz wenig Athleten. Wir bieten ja auch einen Bewerbern quasi ohne Schwimmen, ja, nur Bike Run. Das war eben die Überlegung, weil wir gesagt haben, für die, die sich dann nicht sicher fühlen, die sollen die Chance haben, einen Bike Run-Bewerb zu machen. Aber da sind die Triathleten viel zu stolz und viel zu eitel, dass sie dann sagen, ich mache es nicht trotzdem das ganze Rennen, und wir haben, wie gesagt, da ganz wenige gehabt, die geswitcht haben. Ja.
Ganz wenige, okay.
Mhm. Ja. Also wir werden 60 Athleten über die Bike Run Distanz haben und alle anderen, es gibt einen Swim Bike Bewerb, ja, weil halt doch die einen oder anderen auch Probleme haben mit den Knien beim Laufen und so.
Ja.
Denen wollen wir eine Möglichkeit geben. Aber es sind 60 letztendlich, die auf Bike Run geswitcht haben.
Okay, das ist ja überschaubar wenig, ja. Ja, ich bekenne mich, ich gehöre zu denen, die gesagt haben, ihr seid ja verrückt, als ihr früh verkündet habt, unser Rennen findet statt und wir ziehen das auf jeden Fall durch und wir sorgen auch dafür, dass unsere Athleten, die uns aus dem Ausland besuchen, nicht in Quarantäne gehen müssen, wie es eigentlich für Reisende ist, wo ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, oh, da geht es jetzt um Triathlon um jeden Preis. Inzwischen sprechen die Zahlen für euch, ja. Wie, seit wann seid ihr euch wirklich sicher, jetzt abseits von aller PR-Verlautbarung, wir können das ja, stattfinden lassen?
Ja, wir sind definitiv sicher, ja.
Seit wann? Gab es eine Zeit, wo ihr gesagt habt, okay, wir verkünden das jetzt, aber wir können es noch gar nicht wissen?
Na, also wie wir dann da im März das verkündet haben, da waren wir uns ziemlich sicher, also zu 90% sicher, dass es stattfindet. Da hätte nur, wenn das in die andere Richtung dann ausschlägt, ja, und diese Zahlen vielleicht noch umgehen oder so, dann, oder irgendeine Mutation, eine Mutante, ja, wie es so schön heißt jetzt, ja, oder, dann hätte man natürlich die Reißleine ziehen müssen und es geht wirklich nicht darum. Also, ich sag, wir haben voriges Jahr eben, wir waren die Ersten und vorher noch Wien-Marathon oder sonst was, die gesagt haben, wir sagen das Rennen ab, ja. Also, ich denke, die Gesundheit steht an oberster Stelle und da geht es jetzt da nicht um das Wirtschaftliche, weil es ist eine große Herausforderung, ja, unter diesen Voraussetzungen das Rennen zu organisieren. Wir haben sehr viel Startgelder, die wir heute übertragen haben, die heuer quasi fehlen, ja. Und also, das Kaufmännische muss immer im Vordergrund stehen, es ist ein Riesenbewerb, ja, ein Riesenrennen. Aber, und wir müssen dann mit einem blauen Auge davon kommen. Aber wir haben gesagt, wir machen es nur, wenn wir sicher sein können, dass es für die Athleten sicher ist. Ja. Und wir haben ja letztes Jahr dann im Sommer einige Bewerbe organisiert. Wir waren ja auch da die ersten, kann mich erinnern, das war auch am 30. Mai, hat es den Bewerb gegeben, der hat geheißen Back on Track. Das war ein Schwimmbewerb. Ja, wo sie halt dann schon quasi einfach gestartet sind und dann noch ein Laufbewerb und haben dann drei Bewerbe über Sprinter und olympische Distanz organisiert letztes Jahr und haben da sehr viel Erfahrung sammeln können. Und ich muss auch sagen, es war wirklich so, dass auch die Athleten dieses ganze Konzept und alles wirklich perfekt mitgetragen haben. Ja, also ich sage, die sind zur Registrierung gekommen und haben das Startgeld abgezielt mitgehabt. Ja, also wir haben nicht einmal Wechselgeld gebraucht. Ja, also diese Dinge, da merkt man einfach, dass es dann schon sehr verantwortungsvolle Athleten gibt. Und die meisten davon sind verantwortungsvoll. Und wenn die alle dann mithelfen, dann ist es auch möglich, dass wir es umsetzen. Ja.
Mhm. Du hast den Livestream erwähnt. Ich denke mal, 50% der deutschsprachigen Triathlon-Welt wird als Fan zuschauen, aber die Veranstalter, die werden alle zuschauen. Die wollen nämlich genau wissen, wie kann ein Triathlon unter diesen Bedingungen stattfinden. Auch wenn wir jetzt natürlich ein großes Licht am Ende des Tunnels sehen, aber was habt ihr alles gemacht? Wie läuft das ab am Wettkampfwochenende von vorne bis hinten? Wie habt ihr das euch aufgestellt, um wirklich sicher sagen zu können, bei uns wird sich niemand neu mit Corona infizieren?
Ja. Naja, wir haben, was einmal das Wesentlichste ist, was auch die Grundvoraussetzung war, dass dieses Rennen überhaupt stattfinden kann, ist, dass alle Athleten diesen Spitzensportstatus haben, ja, weil es eben auch die Age-Gruppe die Möglichkeit haben, sich für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Ja. Das war einmal das Notwendigste, ja, und damit verbunden war, dass wir alle Athleten einladen mussten. Also wir haben das erledigt, gemeinsam mit dem österreichischen Triathlonverband haben wir jeden einzelnen Athleten angeschrieben. Ja, der hat ein eigenes, also der hat ein Formular von uns übermittelt bekommen und jeder Athlet darf auch nur eine Begleitperson mitnehmen heuer. Ja, also das steht in dem Konzept. Ja, also das heißt, wir wissen, wir haben alle Athleten registriert jetzt, ja, wir haben alle Begleitpersonen registriert und für die gibt es halt ein genaues Prozedere, wann sie testen müssen, wie lange die Tests gelten. Ja. Wir haben das jetzt vor kurzem erst, weil das braucht man natürlich dann immer, wenn man Presseartikel oder Presseinformationen vorbereitet. Wir haben so gefühlte 10.000 Mails, ja, sind so hin und her gegangen zwischen uns und den Athleten, dann Fragen gibt. Am Anfang war das noch mit dieser Quarantäne. Ja. Müssen wir in Quarantäne oder können wir wieder heimreisen? Und durch diesen Spitzensportstatus sind sie auch so behandelt worden, wie Unternehmer, die beruflich reisen müssen. Ja, das heißt, sie haben mal die Möglichkeit gehabt, in die Zimmer zu blocken oder zu reservieren. Weil sonst hätte der nicht einmal ein Zimmer bekommen am Wochenende, wenn das nicht so erfolgt wäre. Das heißt, das war mal die Basis, damit es funktioniert. Und wir haben eigene Slots vergeben für die Registrierung. Ja, also jeder Athlet hat so ein Fenster von 15 Minuten, wo er quasi sich anmelden kommen kann. Ja, also nicht, wann es ihn dort freut, sondern dann, wann er seinen Slot hat, damit man eben auch das ein bisschen splittet, weil sonst viele sind nicht dann kommen, weiß ich nicht, eine Stunde, bevor Bike-Check-In begonnen hat. Ja, und dann haben sie gedacht, so nicht, holen wir noch geschwind die Startunterlagen, wenn sie das alle überlegen und alle stehen mit 2 Meter Abstand dann bei der Registrierung, dann würden wir am Sonntag nicht starten. Also das haben damals ein eigenes Startslot. Wir haben auch jetzt, das geht jetzt morgen raus, wir bieten den Athleten dann auch die Möglichkeit, am Gelände zu essen, ja, in dieser Blase. Wir müssen natürlich mit Athleten auch so eine Blase schaffen am Wettkampfareal und dass sie halt dann nicht am Abend mit sie irgendwo in den Schalegärten dann einen Tisch ergattern müssen, sondern sie haben die Möglichkeit, direkt bei uns auch zu essen, beim Ketterer, was, glaube ich, auch angenehm ist. Also so gut es geht, das Sorglospaket den Athleten anzubieten, damit sie dann da auch wieder sicher nach Hause kommen. Ja. Mhm. Wir haben eine Teststraße am Gelände. Ja, das heißt, wenn jetzt, weil die Tests gelten ja immer nur 48 Stunden, diese Antigen-Tests, ja, und der PCR-Test gilt 72 Stunden. Nur kriegt man ja normalerweise so innerhalb von 12 bis 24 Stunden das Ergebnis von dem PCR-Test. Also ist dann immer viel Unterschied zum Antigen-Test. Also es wird so sein, dass die Athleten, die müssen getestet kommen, die kriegen von uns dann, da gibt es diesen Corona-Check-In, ja, da kriegen sie dann einmal das Band, je nachdem, wie lange sie quasi legitimiert sind, sich in dieser Blase aufzuhalten. Und sollte das halt dann irgendwie am Samstag oder am Sonntag ablaufen, dann müssen sie am Samstag nochmal testen gehen, das können sie bei uns auch direkt am Gelände machen. Und dann haben sie quasi die Garantie selbst und auch, dass die anderen, die am Start sind, gesund sind und nicht infiziert sind.
Ja, aber es geht nur um Antigentests. Ihr macht keine PCR-Tests. Ja,
es geht Antigentests, es geht PCR-Tests, okay. Es sind die 3G. Ja. Ich sage nur, der PCR-Test hat, jetzt, wenn ich sage, den kleinen Nachteil, dass er einfach das Ergebnis meistens 12 bis 24 Stunden später kommt erst. Ja.
Ja.
Und den Antigentest habe ich 15 Minuten nachher. Ja. Also wenn ich jetzt testen gehe und ich kriege erst einen Tag später das Ergebnis, habe ich dann nur mehr 48 Stunden. Ja. Das meine ich damit. Somit ist da gar nicht so viel Unterschied. Aber es gilt natürlich auch diese Regel mit den Genesenen und den Geimpften. Also jeder, der geimpft ist, nach dem ersten Stich, ja, 22 Tage später, ist er quasi, braucht er dann auch nicht mehr testen gehen. Ja. Und wenn er den Nachweis bringt, dann ist das für uns okay. Da gibt es ein eigenes Team, ein zusätzliches Team, das sich jetzt quasi bei diesem Corona-Check aufhält und die das kontrollieren. Und dann kann er quasi mit diesem zusätzlichen Band sich ja dann frei bewegen am Areal.
Der Wettkampftag selber, wie sieht der Start aus? Der sieht sicher auch anders aus als früher.
Start schaut natürlich anders aus. Wir starten eine halbe Stunde früher, um das ganze Prozedere dann auch irgendwie dann abzuwickeln. Das heißt, die Profis starten um 6.30 Uhr. Die Profis können diesmal auch nicht auf dem Steg stehen, weil wir Gott sei Dank so viele haben davon. Das heißt, die Profis werden aus dem Wasser starten. 7 Minuten später starten dann die Damen. Und dann wiederum 7 Minuten später haben wir so Blöcke, das ist quasi wie ein Rolling Start, ja, da gehen sie von dieser Box, wo sie drinnen sind, dort muss man dann auch diese Masken tragen, ja, gehen sie quasi über einen Weg, der ist so um die 50, 60 Meter durch einen Kanal, gehen sie quasi einzeln zum Steg und können dort die Maske abgeben und springen dann oder gehen und steigen ins Wasser. Und nach 200 Athleten gibt es immer eine Pause von 1-2 Minuten und dann gehen die nächsten 200 ins Wasser und so ziehen wir das ganze Athletenfeld halt ziemlich in die Länge. Und wie man weiß, auf der Radstrecke ist es ja dann, gilt es ja dann sowieso Abstand zu halten.
Ja, Rolling Start war ein großes Thema vor ein paar Jahren, viel Proteste, aber ich glaube, die Proteste sind gerade im Angesicht von Corona auch verstummt heutzutage, oder müsst ihr da noch diskutieren?
Müsste man immer diskutieren und ich kann mich erinnern damals, wie wir dann begonnen haben mit diesen Rolling Starts, ja, das war ein Riesenthema und haben gesagt, das ist nicht mehr Triathlon und, ja. Aber ich sage, es gibt ja doch viele, die dann in diese Szene hineinschnuppern wollen und die sagen, okay, ich möchte auch Triathlon machen, ja, und beim Schwimmen bin ich halt nicht so fit. Und wenn man dann gewisse Unsicherheit hat und man wird von den anderen Athleten dann vielleicht, weiß ich nicht, die schwimmen drüber, tauchen herunter und so weiter, das hat in der heutigen Zeit keinen Platz mehr. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass man mit allen Respekt für umgeht, auch mit den Athleten, die sich schwerer tun. Und darum ist, glaube ich, der Rolling Start ein sehr, sehr gutes Mittel, damit sie sich alle gut finden.
Ja. Radfahren hast du erwähnt, Abstände sind ja schon durch die Sportordnung vorgeschrieben. Wie sieht das aus mit Verpflegung?
Mit Verpflegung, wir haben unsere Helfer an den Labestationen sind natürlich auch getestet, ja, und da müssen diese Masken tragen. Aber eben bei der Radlabe geht es nicht anders. Die Trinkflaschen werden dann gereicht. Ja. Das müssen wir machen. Ja, die anderen Sachen bei der Lauflabe werden natürlich Regels und Gels werden aufgelegt. Die können Sie sich nehmen. Die Labestationen sind halt doppelt oder dreimal so lang, wie sie normal sind, damit sie das dann dort ein bisschen aufteilt, weil meistens bleibt oder viele Athleten bleiben dann stehen, greifen zu, entweder beim Cola oder beim Wasser. Aber diese Dinge wird es geben, aber halt auch wieder mit den mit diesen Maßnahmen, die halt getroffen werden müssen, dass es dann sicher ist für alle.
Ja, was sicher der emotional größte Einschnitt ist, ist der Zieleinlauf, der eben nicht so aussehen kann wie früher. Wie habt ihr euch da aufgestellt?
Wir haben ja diese Finishline, die ist ja, wenn Zuseher da sind, großartig, ja, weil da fahren sie quasi in der Früh dann nach dem Schwimmen raus mit dem Rad, kommen auf dieser gleichen Meile wieder retour, ja, und gehen dann auf die Laufstrecke und in Summe sind sie 7 Mal, dann gehen sie da vorbei bei den Zusehern, ja, und das ist wirklich großartig. Das werden wir heuer nicht haben. Wir haben für die Begleitpersonen, die im Agit da registriert sind, gibt es halt, die dürfen ja auch in diese Blase. Für die haben wir Tribünen aufgebaut, aber diesmal auch mit Sitzplätzen, damit die eben zugeordnet sind, mit dem nötigen Abstand. Es gibt eben keine Stehplatztribünen. Die gegenüberliegende Seite, wo normalerweise dann die Fans eng zusammengestanden sind, die ist halt dann leider abgegittert mit Bauzäunen und Planen, damit man eben da drüben nicht stehen kann. Die Fans, die kommen, die werden dann entlang der Strecke stehen können, aber das ist halt öffentlicher Raum, da haben wir keinen Einfluss drauf. Natürlich wird man immer wieder schauen, und unsere Helfer werden darauf achten, dass es auch da genügend Abstand gibt, vor allem dann zu den Sportlern. Ja. Und, aber der Zieleinlauf, wir werden ja mit der Musik, das haben wir letztes Jahr mitbekommen, dass die Lautsprecheranlagen, also das wird sehr gedrosselt, weil umso lauter das wird, umso mehr kommen, die stecken mal die Köpfe zusammen, damit man sie auch versteht. Ja. Mhm. Also das funktioniert nicht. Ja. Es wird heuer eine sehr entspannte Musikatmosphäre, chillige Atmosphäre geben, aber es geht eben nicht anders. Ja. Aber ich sage, wichtiger ist, glaube ich, dass wir Rennen organisieren können. Und ich bin überzeugt, dass unser DJ dann, wenn der Erste ins Ziel kommt, dass dann die Lautsprecher kurzfristig dann auch noch oben betreut werden, die Regler, ja.
Ja, ja, die Genehmigung habt ihr ja, aber trotzdem werdet ihr sicher beobachtet. Da kommen sicher dann auch mehr Leute vom Ordnungsamt, wäre es hier in Deutschland, und beobachten das, ob das auch alles eingehalten wird, ja?
Natürlich. Und ich sage, diese Blöße wollen wir uns gar nicht geben. Also egal, es gibt halt dann, es gibt ja keinen VIP-Bereich, den wir normal immer haben. Wir haben ungefähr 300 VIP-Gäste, wo die ganzen Partner und Sponsoren eingeladen werden. Das gibt es halt alles heuer nicht, aber die, weiß ich nicht, die Politik, die den Start machen oder dann halt bei der Siegerehrung zumindest am Foto dabei sind, auch die müssen getestet sein. Ja, es gibt da keine Ausnahme, weil sobald du da den Ersten sagst, nein, brauchst du eh nicht getestet sein, passt schon, ist ja das ganze System dann kippt ja. Also da werden wir sehr benibelt drauf schauen. Und wenn jemand kommt, ja, dann sind wir sicher, dass er zufrieden mit nach Hause geht, wenn er schaut, ob das was passt hat. Ja.
Ja. Toi, toi, toi dafür. Wie gesagt, es werden viele beobachten, sicher auch nicht nur aus dem Sport, auch die Kultur schaut sich natürlich andere Bereiche an. Wie geht das da? Ist das tatsächlich so ein Auftakt für den St. Pöltener Sommer? Quasi eine kleine Feier des Lichts am Ende des Tunnels, das wir ja sehen. Also wir sind noch nicht durch die Pandemie, aber wir sehen das Licht am Ende des Tunnels. Wird es so wahrgenommen in der Öffentlichkeit auch?
Ja, sehr. Ja, also ich muss sagen, das ist halt schon jetzt ein Riesenglück für uns, dass jetzt diese Öffnungsschritte, also seit gestern ist ja die Gastronomie und die Schanigärten wieder offen bei uns, ja, und es ist einfach jetzt, man geht mit dem Thema jetzt viel offener um, ja, also ich möchte mir es nicht vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn wir da mit 1700 Athleten ein Rennen organisieren und alles andere ist zugesperrt, ja, und keiner darf quasi vor die das wäre schwierig gewesen, aber das haben wir gewusst, dass das nicht sein wird. Ja, und jetzt sind eben quasi das alles offen. Es sind die Lokale offen, die Leute sind wieder unterwegs. Aber wir sind natürlich einer der großen ersten Events, die stattfinden. Und es ist schon, wir haben in St. Pölten im Spätsommer immer dieses Frequency, ein großes Musikfestival, wo ja 45.000 Leute am Veranstaltungsort sind. Und diese Festivals, da überlegen wir gerade, wie man sowas organisieren kann. Ja, da gibt es jetzt so Überlegungen, dass es so ein Test-Event wird, ja, weil das halt dann doch die alle viel enger beisammen sind, ja, bei so lauten Musikfestivals. Aber unser Konzept, unser Sportart erlaubt hat, dass es stattfindet. Und es sind ja dann andere Bewerbe auch. Also wir haben ja dann im Juni und Juli auch genug Triathlon-Bewerbe noch. Und ich hoffe, wir können anderen Veranstaltern ein paar Tipps geben und Anregungen, wie man es machen kann. Und, aber wir scheuen es jetzt nicht, dass wir es herzeigen, wie es passiert bei uns. Ja,
ja. Seid ihr der Meinung, dass eure Größe das ist, was noch handelbar ist, aber dass es für größere Geschichten, auch in größeren Metropolen, wenn wir jetzt hier aus deutscher Sicht mal über Ironman Frankfurt, Ironman Hamburg, Challenge Rot und so sprechen, über den Tellerrand schauen zur Fußball-Europameisterschaft oder den Olympischen Spielen, sagst du, wir kriegen das noch hin, aber größer geht es dann auch nicht mehr?
Das ist sicherlich auch ganz entscheidend, wo findet dieses Rennen statt. Ja? Es gibt ja, wenn man weiß, Frankfurt, wo dann die Athleten, wo es zwei Wechselzonen gibt, wo die dann quasi die Räder wohin bringen, geschattelt werden, wieder retour kommen, dann in der Innenstadt quasi der Zielenlauf. Da wird es halt dann irgendwann eng. Ja? Da kann ich mir vorstellen, dass das halt zum Beispiel im Mai undenkbar gewesen wäre, dass man sowas macht. Ja? Wir haben in unserem Areal da draußen, in diesem Olympiazentrum, den Vorteil, dass es halt wirklich extrem weitläufig ist. Ja. Wir haben einen riesengroßen Fußballplatz, wo die Wechselzone ist. Also da können wir genügend Abstand halten. Ja. Es ist nirgendwo eng. Wir müssen immer keine Athleten shutteln von einer Wechselzone zur anderen. Ja. Das ist alles am Gelände erreichbar. Also ich glaube, dass das Umfeld, wie das Veranstaltungsgelände aussieht, ja, und welche Möglichkeiten es bietet, dann schon auch mitentscheidend sein, ob da Rennen stattfinden kann. Und ich sage, bei uns, wir haben uns halt auf diese 1700 festgelegt, weil wir gesagt haben, irgendwo, wir wollen es auch nicht übertreiben. Und das passt so, wie es ist und dass es auch nicht mehr sind. Aber vielleicht, natürlich hätten wir 2000 vielleicht auch hin und können, ja. Aber irgendwo sagt man dann, sind wir froh, dass wir 1700 sicher, quasi das Rennen mit 1700 sicher veranstalten können.
Ja. Ich wünsche euch dafür ganz viel Erfolg an allen Stellen, wo es noch Dinge zu entscheiden gibt, das richtige Händchen, auf das das Ganze aufgeht. Aber so wie sich das anhört, habt ihr euch da wirklich sehr intensiv Gedanken gemacht. Meine letzte Frage ist natürlich, wer trägt sich neu bei euch ein in den Walk of Fame? Wer bekommt da seinen Platz nach diesem 30. Mai 2021?
Schwierig. Wie gesagt, wir müssen sehr viel planen und müssen sehr viel Garantien abgeben, dass was funktioniert. Und das können wir auch für das Rennen selbst, für den Sieger kann ich keine Garantie abgeben. Ja, also ich wünsche mir, also ich sage, ich würde dem Thomas Steger alles wünschen. Ja, also wenn ein Österreicher da ganz oben steht. Aber ich wünsche mir einfach ein unfallfreies Rennen und ein spannendes Rennen bis zum Schluss. Ja, also von mir aus kann es ruhig wieder auf der Brücke 300 Meter vom Ziel erst die Entscheidung geben. Aber ich denke, wenn der Sebastian Kinder nach St. Pölten kommt, erstmalig hat er schon oft. Wir haben ihn in Fuerteventura haben wir uns gesehen und so. Und da haben wir immer wieder überlegt, kann er kommen nach St. Pölten oder nicht. Jetzt ist es soweit, ja. Und ich denke, wenn er gewinnt, hat er gute Erinnerungen und vielleicht ist er dann nächstes Jahr wieder am Start. Also ich kenne damit dann Sieger Sebastian Kinder und Anne Haug sehr gut leben.
Ja, sehr schön. Wir freuen uns drauf. Sonntag, 30. Mai 2021, 6.30 Uhr geht es los. Wo das Ganze live zu sehen sein wird, das findet ihr demnächst auf trimark.de. Ja, Christoph, alles Gute dafür.
Ja, danke vielmals allen Athleten. Ich hoffe, es haben doch einige zugehört, die dann am Sonntag starten werden. Wünsche ich alles Gute und danke, dass ich eingeladen wurde dort zu euch.
Ja, passt alle auf euch auch da draußen, dass wir viele dieser Triathlon-Feste in diesem Sommer wieder erleben können. Danke dir, Christoph.
Danke, tschüss.
Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst doch gerne einen netten Kommentar da, eine 5-Sterne-Bewertung oder einen Daumen hoch, egal wo auch immer ihr uns gehört habt. Das hilft Leuten, die den Kanal noch nicht kennen, ihn leichter zu finden. Wenn ihr weitere Infos finden wollt über den Triathlon-Sport, dann sind wir natürlich tagtäglich da mit unserer Website tri-mac.de und jeden Monat mit unserer Zeitschrift Triathlon. Die gibt es am Kiosk. Auf tri-mac.de findet ihr oben in der Dachzeile oder im Burger-Menü in der App einen Kioskfinder, wo der nächste Kiosk, der die Zeitschrift führt, aufgelistet ist. Ihr könnt die Zeitschrift auch digital kostenlos probeblättern und zwar auf magazin.tri-mac.de. Ja, und am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch mal auf tri-mac.de/abo vorbeischaut. Da findet ihr unsere aktuellen Abo-Angebote mit allen Vorteilen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören heute. Bis demnächst. Ciao, ciao.